Unser Predigtext heute steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 13 bis 17. Matthäus 3, 13 bis 17. Ich lese aber einige Verse vorher auch schon. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste des jüdischen Landes und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und das ganze jüdische Land und alle Länder an dem Jordan und bekannten ihre Sünden und ließen sich taufen von ihm im Jordan. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf wohl, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt also geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und da Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. In Israel war man gewohnt, dass das Zentrum des politischen und das Zentrum des religiösen Lebens Jerusalem war. Mindestens dreimal im Jahr kamen alle Leute von Israel dort zusammen zu großen Festen. Man pilgerte in die Hauptstadt, nach Jerusalem. Man pilgerte zum Tempel. Man war mit dem Tempel verbunden. Und hier hören wir von einer ganz anderen Bewegung. Hier gehen die Leute aus Jerusalem hinaus an einen ganz unwirklichen Ort, in die Wüste. Was war da los? Ein seltsamer Mann war da und er hatte eine ganz einfache Botschaft. Seine Botschaft war: Gott ist nahe gekommen und will sein Reich aufrichten. Macht euch bereit. Kehrt um aus eurer Gottvergessenheit, Gottverlassenheit. Macht euch bereit. Und das muss eingeschlagen haben bei den Leuten, diese ganz einfache Predigt. Menschen merkten, scharenweise merkten sie das, dass sie in das Reich Gottes nicht passten. Dass wenn Gott kommt und seine Herrschaft aufrichtet, dass sie dann ausgeschlossen wären, dass sie dann nicht dazugehörten. Dass dann Gott kommen würde als Richter für sie. Und sie ausradieren würde. Sie haben das ernst genommen, dass für sie eine Möglichkeit der Umkehr war, eine Möglichkeit der Buße. Was machten sie? Sie gingen hin und bekannten ihre Sünde. Sie haben nicht mehr drumherum geredet, sondern sie haben ihre Gleichgültigkeit Gott gegenüber anderen Menschen gesagt. Und sie haben gesagt, was diese Gleichgültigkeit Gott gegenüber für Auswirkungen in ihrem Leben hat. In welchen Sünden sich das zeigt. Sie bekannten dort dem Johannes ihre Sünden. Dass sie Leute übervorteilt haben. Dass sie Leute betrogen haben. Dass sie unwahr geredet haben. All die Dinge, an denen sie merkten, die passen nicht zu Gott. Haben sie bekannt. Gut, wenn solch eine Bußbewegung in Gang kommt. Das hat es durch die Jahrhunderte immer wieder gegeben. Ganze Bußbewegungen. Dass Menschen aufgewacht sind und gemerkt haben, ich kann nicht einfach so weiterlaufen wie bisher. So wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Wir brauchen auf keine Bußbewegung zu warten, sondern jeder selber kann sich in das Licht Gottes stellen. Er kann sich an dem Wort Gottes prüfen, ob er denn so wie er ist vor Gott bestehen kann. Bei uns hat sich so eingeschlichen diese Meinung von dem lieben Gott, mit dem man alles machen könnte, der zu allem Ja und Amen sagen würde, der mit dem Kopf nicken würde und sagen, ach du armer Kerl, ja, du versuchst ja gut zu sein. Gott ist ein heiliger Gott. Und Gott nickt nicht einfach mit dem Kopf, wenn wir unseren eigenen Weg gehen. Sondern Gott spricht von dem Zorn und dem Gericht. Er hat uns geschaffen für sich. Und es ist unverschämt, dann Gott einfach links liegen zu lassen. Es ist unverschämt, dann einfach seinen eigenen Weg zu gehen. Und diese Unverschämtheit lässt Gott sich doch nicht bieten. Machen wir doch keinen Hampelmann aus Gott. Machen wir doch keinen, der nach unserer Pfeife tanzt aus Gott. Wir können uns doch nicht vor ihm verstecken und so tun, als wäre er nicht da und hätte er nicht ganz klar seinen Willen gesagt. Und hätte er uns nicht Leben gegeben für ihn. Wir brauchen auf keine Bußbewegung zu warten, sondern jeder von uns selber kann sein Leben an den Maßstäben Gottes prüfen. Gott wird nicht die Maßstäbe verändern, weil wir es uns vielleicht so angewöhnt haben. Tut Gott nicht. Das haben die Menschen erkannt. Und sie haben bekannt, dass sie nach ihren eigenen Maßstäben ihr Leben geführt haben. Sie haben ihre Sünden frei rausgesagt, einem anderen Menschen. Ich habe dieser Tage einen Brief bekommen von einem, der seine Sünde frei raussagen wollte. Ich habe dieser Tage selber Sünde meines Lebens einem anderen Menschen sagen müssen. Das dürfen wir. Dass wir uns stellen zu dem, was nicht in Ordnung ist. Dass wir nicht sagen, naja, ist halt passiert. Die Leute kamen unter ihre Sünde. Sie konnten nicht mehr so leichtfertig damit umgehen, wie man das üblicherweise tut, vielleicht sogar religiös tut. Und dann eben vom lieben Gott redet. Wenn man nicht vom heiligen Gott redet, dann soll man aufhören, vom lieben Gott zu reden. Dann will man ihn nämlich nur nach seinem Bild formen. Sie bekannten ihre Sünden frei heraus. Es ist gut, sich dazu zu stellen. Es ist gut, sie vor Menschen Gott zu bekennen. Das haben sie getan. Dann haben sie sich taufen lassen von Johannes. Was sollte damit zum Ausdruck gebracht werden? Sie wollten, dass das abgewaschen wird, sicher. Aber eigentlich noch mehr. Sie wollten sich abwenden von dieser Art. Sie haben es nicht nur bekannt, sondern sie haben gesagt, wir wollen davon ablassen. Wir wollen uns davon trennen. Wir wollen das nicht weitermachen. Wir wollen uns abkehren davon und unser Leben, wie wir es bisher geführt haben, es soll ersäuft werden. Das ist die eine Seite der Taufe, dass da das Leben des Menschen in den Tod gegeben wird, ersäuft wird. Und dass man das Gericht des Todes anerkennt, dass man sagt, ich habe mit dem, was ich getan habe, den Tod verdient. Ich habe das Gericht Gottes verdient. Gut, wenn man nicht mehr darum rumredet. Unter denen, die dort getauft wurden, war Jesus. Er war mittlerweile 30 Jahre etwa alt geworden und kam jetzt dort zu Johannes dem Täufer und wollte sich taufen lassen. Und Johannes der Täufer sagt: Du? Du und dich taufen lassen? Kommt doch nicht in Frage. Du bist der Einzige ohne Sünde. Du brauchst nicht getauft zu werden. Im Gegenteil, du solltest der sein, der hier tauft. Gerade vorher hatte Johannes den Leuten gesagt: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht genug, ihm die Schuhe abzunehmen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Du solltest taufen, du solltest mich mit dem Heiligen Geist taufen. Es gibt also noch etwas anderes als die Wassertaufe. Die Taufe, wo ein Mensch sagt: Ich gebe es zu, ich habe den Tod verdient. Ich habe das Ersäuftwerden verdient. Die Geistestaufe ist das, dass Jesus denen, die sich ihm öffnen, seinen Geist gibt, ein neues Wesen gibt, dass man nicht im Tode bleibt, sondern dass man aufersteht und ein neues Wesen anfängt. Sein neues Wesen uns geschenkt wird aus der Kraft und Verbindung Gottes. So wie wir das in der Schriftlesung hörten, dass wir nicht mehr aus dem Fleisch leben, nicht mehr aus unserer eigenen Kraft leben, aus unserer eigenen Anstrengung, sondern leben aus der Gegenwart Jesu Christi, dass er in uns lebt. Deshalb spricht die Bibel von Wiedergeburt, dass man ein neues Leben bekommt. Das tut Jesus. Dann wird hier von der Feuertaufe gesprochen. Wer nicht durch den Heiligen Geist getauft wird, ich verstehe die Feuertaufe so, dass das ein Gericht ist. Denn im Vers vorher wird vom Gericht gesprochen, dass der Baum, der nicht Frucht bringt, verbrannt wird. So wie jetzt in der Winterzeit abgestorbene Bäume ausgeholzt werden. Und die Spreu, die ja nicht Frucht ist, wird verbrannt mit unauslöschlichem Feuer. Das heißt, Gericht, ein ewiges Vernichtetsein für die Widerstrebenden. Wie reagiert Jesus darauf? Sagt er: Ja, Johannes, du hast recht. Ich bin ohne Sünde. Für mich hat Taufe keinen Sinn. Nein, er sagt: Lass es geschehen. Lass es geschehen. Ich will mich beugen. Ich bin ohne Sünde, ja. Aber ich will mich beugen unter die Sünde der anderen. Jesus beugt sich unter etwas, was er selber gar nicht getan hat. Und er trägt Schuld, die er selber gar nicht begangen hat. Nämlich Schuld der Volksmenge, die dort zusammen ist. Und nicht nur der Volksmenge, sondern Schuld der Menschen bis in unsere Tage. Unsere Schuld. Darunter beugt er sich. Und er sagt: Ich lass mir die aufladen. Ich gehe in den Tod, den du verdient hast. Und ich bezahle für dich. Deshalb hat Johannes, in einem anderen Evangelium wird das gesagt, von Jesus gesagt: Siehe, das ist Gottes Lamm, das Opferlamm, das die Sünde der Welt trägt. Jesus hat keine Sünde getan. Eigentlich wäre die Taufe für ihn sinnlos gewesen. Er lässt sich taufen, weil er sich ihre, weil er sich meine Schuld aufladen lässt und sagt, ich gehe in den Tod für dich. Das, was er am Kreuz dann getan hat, wird hier schon vorgeschattet, wird hier schon vorab gebildet. Jesus stellt sich zu den Sündern. Er stellt sich zu denen, die aufgewühlt sind, die gemerkt haben, dass sie so nicht in Ordnung sind vor Gott. Oh, wer gemerkt hat, dass er nicht vor Gott in Ordnung ist, der soll wissen, Jesus stellt sich zu ihm. Er sagt, ich bin gerade gekommen für dich, der du das endlich gemerkt hast, dass du nicht vor Gott in Ordnung bist. Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Die, die sich so reich fühlen, die, die keinen Retter brauchen, für die bin ich leider nicht brauchbar. Aber die, die gemerkt haben, dass sie einen Retter brauchen, bei denen taucht Jesus auf. Und er stellt sich unter unsere Schuld und macht uns Gott wohlgefällig. Er kommt alsbald wieder aus dem Wasser heraus. Das Zeichen der Auferstehung. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er hat nicht nur bezahlt, sondern er ist auferstanden. Und er lebt. Und er gibt jedem, der ihm Raum gibt in seinem Leben, ein Auferstehungsleben. In dem lebt er. Und den macht er wohlgefällig vor Gott. Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, heißt die Stimme, sagt die Stimme. Das ist der, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist das, was ich tun will, sagt Gott. Durch den Menschen wohlgefällig machen, das gefällt mir. Vor Gott wird man nur wohlgefällig, indem man Jesus eintreten lässt für sich. Aber so wird man vor Gott wohlgefällig. Anders nicht. So wird man zu einem Bürger des Reiches Gottes, indem man sich wohlgefällig machen lässt durch den wohlgefälligen Sohn Gottes. Kann da noch jemand sagen, ach ja, Gott glaube ich, ja. Aber Jesus, was soll das eigentlich? Das ist ein anderer Name für Gott. Jesus ist der, durch den Gott handelt und uns wohlgefällig macht. Und wenn man das nicht an sich tun lässt, dann ist man nicht wohlgefällig vor Gott. Aber Gott will das tun an jedem von uns. Und an wem er das tun kann, der freut sich. Er freut sich, weil er mit Gott im Frieden ist. Der freut sich, weil Gott Wohnung bei ihm gemacht hat. Weil der Geist Gottes nicht nur auf Jesus kommt und hier Gott zum Ausdruck bringt, ich handle in dem. Ich bin mit dem verbunden. Das ist nicht nur ein Prophet. Das ist nicht nur irgendein Mensch, sondern das bin ich selber, der für euch handelt. Wer sich von Gott wohlgefällig machen lässt durch Jesus Christus, in dem nimmt der Heilige Geist Wohnung und den treibt er dann, den führt er dann, den deckt er Sünde auf, dem macht er das Wort Gottes lebendig und verständlich. Bei dem entzündet er eine Freude darüber, dass er gerettet ist. Den macht er bereit, diese Freude auch weiterzugeben an andere. Den macht er bereit, sich auch für andere einzusetzen, sich für andere krumm zu legen, sich für andere was einfallen zu lassen. Dem schenkt er ein Gott wohlgefälliges Leben. Diesen, der uns wohlgefällig macht, zu feiern, sind wir zusammen. Feiern kann der, der sich vertreten lässt vor Gott, von Jesus. Amen.